Ich möchte Sie bitten, mitzudenken, mit nachzudenken über dieses Wort aus dem Kolosserbrief, das unsere Jahreslosung für 2001 sein wird. Und zu überlegen, wie das ganz praktisch aussah bzw. aussehen wird im nächsten Jahr. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Wo spiegelt sich das in unserem Leben wider? Es gibt ja so schöne Sätze in der Bibel. Die sind großartig. Die kennt man. Vielleicht kennen manche diesen Vers oder den Zusammenhang auswendig oder zumindest sehr gut, dass er uns total bekannt vorkommt. Aber die Frage bei solchen eingängigen Sätzen ist doch oft, wo sich das im Leben wirklich durchsetzt. Ob das funktioniert. Die Weisheit und die Erkenntnis, die wir in Christus haben, ob die wirklich durchklingelt bis zu uns und wir das erleben, wie wir weise und erkenntnisreiche Entscheidungen treffen und Gottes Segen erleben. Welche wichtigen Entscheidungen haben Sie im letzten Jahr getroffen? Das müssen Sie uns jetzt nicht laut sagen. Ich möchte nur bitten, mal nachzudenken darüber für sich. Welche wichtigen Entscheidungen haben Sie im letzten Jahr getroffen? Nur mal einen Moment in der Stille für sich nachdenken. Sie können nachher weiterdenken. War was Richtiges dabei? War was dabei, wo Sie gedacht haben, das war die falsche? Oder kann man manches überhaupt noch nicht einschätzen, was man gemacht hat? Ich möchte einfach mal so ein paar Gebiete und ein paar Worte, einfach Begriffe nennen, die uns dann nochmal mit durchnehmen können in dieser Überlegung. In Bezug auf Beziehungen, Freundschaft, Ehepartner, Familie oder Kinder, haben Sie Entscheidungen getroffen? Die Frage, die eine ist, wo man oft nach Weisheit ringt, wie erziehen wir unsere Kinder, oder wie es ein Buchtitel sagt, wie erziehe ich meine Eltern? Das heißt, wie gehe ich mit meinen Eltern um? Die Frage nach der Arbeit. Welche Ausbildung mache ich? Mache ich eine Umschulung? Welchen Arbeitsplatz nehme ich mir? Behalte ich den ich habe? Kann ich den behalten, den ich habe? Suche ich was Neues? Warum? Ein Ortswechsel? Sollte man umziehen? Vielleicht in die Nähe bei gleicher Arbeit oder vielleicht ganz woanders hin? Was die Gemeinde angeht, bin ich, wo Gott mich haben will? Bin ich so drin, wie Gott es will? Lasse ich mich von Gott einsetzen, Gemeinde oder woanders, wie er das möchte? Habe ich da Entscheidungen getroffen? Finanzen, was kaufe ich? Wie lege ich mein Geld an? Wie kann ich meine Geldnot bewältigen? Kaufe ich mir ein Haus? Wie viel gebe ich für Gottes Reich? Wohin fahre ich in Urlaub? Jede Menge Fragen, die eine ganze Menge Auswirkungen haben können auf unser Leben. Die vielleicht in Ihrem Leben eine ganze Menge Auswirkungen haben werden. Und solche Fragen stellt man sich heutzutage ja vielleicht noch öfter als früher. Wir werden ja schon beinahe amerikanisch, was das Umziehen angeht. Früher habe ich so den Eindruck, hatte man sein Haus oder seine Wohnung und blieb da, wenn es irgendwie passte. Man hatte seine Arbeitsstelle und blieb da vielleicht bis ans Lebensende. Und heute ist viel im Fluss. Man überlegt, was man tut. Ich wollte jetzt nicht lauter Redewendungen bringen. Ups, wie schnelllebig das alles ist. Aber wir sind doch immer wieder mit Entscheidungen konfrontiert, oder? Geht es Ihnen nicht auch so? Was liegt denn wirklich fest oder wo kann ich davon ausgehen, dass es auf jeden Fall fest liegen wird im nächsten Jahr? Was weiß ich denn, wer von meinen Freunden oder von meiner Familie noch lebt oder nicht? Wie unser Lebensablauf sich durchsetzen wird, weiter fortsetzen wird, was alles durcheinander kommen kann durch Dinge, die plötzlich passieren im Leben. Wir wissen das in der Gemeinde, das gibt's. Wo sich alles dreht, wo auf einmal alles anders wird. Leute, die man lieb hat, auf einmal weg sind. Andere, die man kennenlernt, dazukommen. Das Leben ist völlig im Fluss und so ist es auch wichtig, dass wir immer wieder unsere Entscheidungen fällen. Das ist einfach notwendig. Und beim Fällen von Entscheidungen, ich weiß nicht, ob Ihnen das im letzten Jahr besonders bewusst gewesen ist, ob Sie gedacht haben, das sind so richtig wichtige Dinge oder ob eigentlich so alles im Normalen weiterschwamm. Wenn man solche Entscheidungen trifft, kennen Sie das Ringen auch darum, dass man sagt, Herr, was ist denn jetzt das, was du möchtest? Was ist denn jetzt wirklich das Richtige aus deiner Perspektive? Ich sehe ja gar nicht so weit wie du. Was möchtest du denn, was ich tue? Manche hatten sehr gravierende Entscheidungen zu treffen. Manche vielleicht nicht so. Aber die Frage stellt sich immer wieder, wie kann ich, um es mal platt zu sagen, wie kann ich die Weisheit Gottes anzapfen, die ich brauche? Die Weisheit, von der wir hier reden, von der geredet wird in unserer Losung für das nächste Jahr. Welche Lebensbereiche gibt es, in denen Sie im nächsten Jahr wichtige Entscheidungen treffen müssen oder wollen? Ich möchte, wenn wir uns jetzt mit dieser Jahreslosung näher beschäftigen, kurz den direkten Zusammenhang vorlesen aus dem Kolosserbrief. Da heißt es, ab Vers 1 im zweiten Kapitel, denn ich will, dass ihr wisst, welch großen Kampf ich habe um euch und die in Laodicea und alle, die mein leibliches Angesicht nicht gesehen haben, so schreibt Paulus der Gemeinde in Kolosse. Welch Kampf ich habe, damit ihre Herzen gestärkt oder getröstet werden, vereinigt in Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit des Verständnisses, zur Erkenntnis des Geheimnisses Gottes, das ist Christus, in dem alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen sind. So ein dichter Satz. Ich habe versucht, dass wir jetzt alles durchgehen der Reihe nach, aber das lassen wir jetzt. In Christus sind alle Schätze der Weisheit und Erkenntnis verborgen. Das Wichtige ist erstmal, es gibt diese Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Sie sind da. Und das, was wir suchen, das, was Sie vermutlich oder hoffentlich suchen für das nächste Jahr, was wir gesucht haben im letzten Jahr, diese Weisheit, dieses Verständnis, diese Erkenntnis, die ist da. Und die gibt es. Und das ist erstmal eine riesig frohe Botschaft. Es gibt keinen Grund, im Dunkeln zu tappen. Nur wenn wir es wollen. Aber die Weisheit Gottes ist da. Und sie ist zugänglich. War uns das bewusst? Ist uns das bewusst? Sie ist da. Die Frage ist, ob wir zugreifen oder nicht. Und wie das geschieht. Aber sie ist da. Es ist nicht so, und da sind wir beim Gottesbild, dass Gott im Himmel thront und lacht und wir auf der Erde uns quälen und doch eigentlich das Richtige tun wollen und er da oben schweigt und schaut mal zu und lässt uns vor die Mauer laufen. Von Gottes Seite ist das niemals so. Wenn wir vor die Mauer rennen, dann weil wir die Augen zugemacht haben. Weil wir nicht hören wollten. Aber nicht, weil Gott nicht reden wollte. Gottes Weisheit ist zugänglich. Weisheit und Verständnis. Schätze und Reichtum davon. Wertvoll ist das. Sie sind, und das steht ja auch dabei, aber verborgen. Also nicht einfach nur so auf den Tisch zum Zugreifen. Für wen sind sie verborgen? Das ist da eine Frage, die da vorkommt. Vor wem? Vor uns? Vor Ihnen? Vor mir? Vor anderen? Wie haben Sie es erlebt letztes Jahr? Haben Sie das Gefühl, sie ist manchmal schwer verborgen? Sie sind in Christus. Und was das mit dem Verborgensein auf sich hat, dann, um das zu klären, wollen wir noch einen Schritt weiter vorgehen, nämlich das Ende vom ersten Kapitel im Kolosserbrief lesen. Und da schreibt Paulus über seinen Dienst, den Auftrag, den er von Gott hatte, dann schreibt, Diener der Gemeinde bin ich geworden nach der Verwaltung Gottes, die mir im Blick auf euch gegeben ist, und jetzt kommt's, um das Wort Gottes zu vollenden. Das Geheimnis, und das Wort ist wichtig, das Geheimnis, das von den Weltzeiten und von den Generationen her verborgen war, jetzt aber seinen Heiligen verborgen wurde, eben nicht, sondern geoffenbart wurde. Wir haben das Geheimnis und es ist offenbart worden. Dieses Geheimnis war verborgen vor den Generationen. aber es ist offenbart worden. Und das hat was zu tun mit der Vollendung des Wortes Gottes, so heißt es da. Ihnen, den Heiligen, wollte Gott zu erkennen geben, was der Reichtum der Herrlichkeit dieses Geheimnisses unter den Nationen sein, unter den Heiden. Und das ist Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Der Satz ist dicht, aber nochmal die Grundsätzlichkeiten, die da drin stecken. Gott hat von Anfang an was verborgen gehabt. Und er hat es jetzt geoffenbart. Das Jetzt steht da. In Christus. Christus kam auf diese Welt. Gott hat sich in Christus offenbart. In Jesus können wir Gott sehen. Und nachdem Christus gegangen ist, hat er dafür gesorgt, dass wir die Wahrheit über Christus vollständig wissen dürfen. Er hat sie zur Fülle gebracht. Es ist nicht, dass es heute noch irgendetwas Neues über Christus gäbe für uns. Wir erkennen hoffentlich immer Neues über Christus. Aber es gibt nichts Neues mehr, weil Gott alles offenbart hat und weil das Wort Gottes vollendet ist. Also, aus der grundsätzlichen Verborgenheit ist das Geheimnis in Christus, und darum geht es ja, in dem liegen ja Weisheit und Verständnis verborgen. Also Gott hat sich in Christus offenbart, hat noch was dazu gesagt, die Apostel haben das mit aufgeschrieben und wir haben im Grunde genommen das Geheimnis Gottes, das Reden vom Geheimnis Gottes hier. Und wenn man jetzt die nächsten Verse weiterlesen würde, ich lade Sie herzlich ein, diesen ganzen Abschnitt ab Kolosser 1, Vers 24 mal zu lesen zu Hause, dann merken wir, dass das Geheimnis in Christus jetzt den Menschen gesagt werden soll. Und dann gibt es die Möglichkeit, sich davon abzuwenden oder nicht, das kennen wir. Zu Christus zu kommen oder nicht. Und dann, wenn man zu Christus gekommen ist und ihn angenommen hat, dann geht es darum, weiter von Christus zu lernen, ihn kennenzulernen und damit wird das Geheimnis gelüftet. Und weil in Christus alle Weisheit und alles Verständnis und Erkenntnis verborgen ist, darum hängt das weise Handeln, die Einsicht, die wir in Dinge haben, die Gott uns schenkt, davon ab, wie wir Christus kennen. Das hat nichts mit Intelligenz zu tun. Jemand kann völlig intelligent, völlig an Gott vorbeilaufen. Und jemand, den wir für absolut einfältig halten in seinen Gedanken, kann voll nach der Weisheit Gottes leben. Manchmal denken die Intelligenten, sie wüssten es besser. Manchmal denken wir sind intelligent. Manchmal denken wir sind weise. Gott weiß, wie es wirklich ist. Also, Gott hat sich geoffenbart. Die Offenbarung von Christus ist da. Aber sie liegt nicht auf dem Tisch. Das ist wie eine Schatztruhe. Diese Schatztruhe, die wir haben. Und Gott sagt, nur durch seinen Heiligen Geist werden wir die Information, die wir da haben, auch wirklich erkennen. Dass das in uns funkt, dass wir das verstehen, wir die Kraft bekommen, auch danach zu leben. Alle Weisheit und alles Verständnis ist in Christus. Und Christus hat sich geoffenbart. Jetzt geht es darum, dass wir Jesus kennenlernen. Immer mehr ihn erkennen. Und durch ihn weise und verständig werden. Wir müssen Christus kennen, um zu dieser Weisheit zu kommen. Zu dieser Lebensweisheit, die ganz praktisch ist. Und wir sind bei ganz praktischen Themen, bei allen ihren Entscheidungen, die sie nächstes Jahr fällen. Aber es ist eben kein Automatismus. Jetzt bin ich Christ, jetzt macht's schwupps und von Anfang an oder von jetzt an bin ich dann weise. Und ich denke, dann mache ich schon alles richtig. Das ist ein Weg dahin. Eine immer tiefere Beziehung. Wir haben es ja gerne schnell, oder? Um nochmal von unserer Zeit zu reden. Gerade wenn es um Lebensfragen geht, ich weiß nicht, wie es bei Ihnen ist, wenn ich eine neue Frage habe und überlege, was machen wir in einer bestimmten Situation, besonders weitreichende Fragen, wenn man im Leben manchmal überlegt, bin ich da, wo ich sein soll oder soll ich woanders hingehen? Oder wie läuft es in der Familie weiter? Dann wünscht man sich, dass dieses Ding nicht so lange in der Luft hängt, oder? Man möchte möglichst bald wissen, wo man hinzieht, weil man irgendwo sonst verschiedene Richtungen im Kopf hat. Man möchte wissen, wie man mit Problemen umgeht. Wir hätten es gerne schnell. Wir sind so, unsere ganze Kultur ist so. Und in vielen Dingen können wir unsere Lebensbedingungen um uns herum, unsere Umstände auch so einrichten. Mir ist ein Beispiel eingefallen. Wie haben Sie früher Urlaub geplant, wenn Sie mit dem Auto gefahren sind? Wissen Sie das noch? Vor 10 Jahren, vor 15 Jahren? Also entweder fuhr man dahin, wo man sich auskannte, und dann war das nicht so das Problem. Wenn man dahin fuhr, wo man sich nicht so auskannte, guckte man in seinen Atlas oder Straßenkarte. Dann hoffte man, dass man einen guten Maßstab hatte, dass das eine möglichst neue Auflage war. Wenn man dann noch ein bisschen sicher gehen wollte und ADAC-Mitglied war, dann konnte man noch wohin schreiben und sagen, schickt mir mal bitte eine Routenberechnung rüber. Wissen Sie, wie es heute ist? Bei manchen. Jetzt mal einer gezeigt. Er setzt sich ins Auto und sagt, München. Und da kommt eine freundliche Sekretärsstimme aus dem Auto irgendwo heraus, weiß nicht, wo sie unter der Kühlerhaube sitzt. Nächste rechts, 30 Meter, dann bitte rechts einordnen. Jetzt rechts abbiegen. Und Big Brother da oben ist watching you und weiß genau, an welcher Kreuzung du bist. Aber den lassen wir jetzt mal zur Seite. Ist das nicht herrlich? Kein Rumschreiben mehr, kein Suchen nach Karten. Man hofft, man hat eine relativ neue CD drin, die einem das den Weg beschreibt und nicht die falsche. Aber es geht so richtig schön flatt. Und ich habe den Eindruck, wir hätten es auch gern so mit Gott, oder? München. Nächstes Jahr, neuer Job. Wir kriegen den Weg so beschrieben. Wisst ihr, was ich gestern gemacht habe? Ich habe mal zwei Dinge in meinen Computer eingegeben. Wissen Sie, wie lange man von der Hölle zum Himmelreich braucht? Habe ich mir mal ausrechnen lassen. Gut 3 Stunden. Das sind 225 Kilometer. Circa 25 Mark Treibstoff bei meinem Auto. Kann man eingeben. Reiseprogramm. Ich habe Hölle eingegeben, es gibt einen Ort, der heißt so. Und Himmelreich, es gibt auch einen Ort, der heißt so. Man kommt zwischendrin, das waren tolle Sachen. Durchs Höllental und all solche Geschichten. Sightseeing nebenbei. Das Leben ist interessant. 225 Kilometer von der Hölle zum Himmelreich. Vorgestern Abend, glaube ich, war es da, sah ich Nachrichten und da ging es um jemanden von der Deutschen Bank, der irgendwas erzählt hat. Er sagte unter anderem, heute kann man mit schlechtem Englisch und einer Maus alles wissen. Das ist das moderne neue Haustier, was die meisten jetzt schon haben, die Maus. Nicht selbstbewegend, aber rollbar und klickbar. Und wenn man dann am Computer sitzt, dann hat man Zugang zu allem Wissen. Und die Leute sind mächtig stolz drauf. Das Problem ist nur, wie kriege ich das Wissen noch alles sortiert? Meine Frage an Sie, ist das die Weisheit, von der Gott da spricht? Manche Leute würden gerne am Internet rausfinden, wie komme ich von der Hölle zum Himmel. Vielleicht gibt es da sogar Aussagen dazu. Es sind ja manche. Wir sind ja auch im Internet als Gemeinde. Also wir haben auch was dazu geschrieben. Aber ist das die Weisheit? Und ist das so, wie Gott mit sich umgehen lässt? Neuer Job? München? Manchmal ist das bei Gott anders. Stellen Sie sich mal folgende Situation vor. Sie sitzen mächtig froh oder stolz über Ihr neues Navigationsgerät. So heißt das Ding ja, ne? Wo man die Karte sehen kann oder zumindest irgendwo was hört, wo man hin will. Und Sie sagen, München! Und da kommt aus der Kiste, nee, Hamburg, rechts rum. Na, Moment einmal, ich bestimme, wo es lang geht. Du sagst mir, wie ich hinkomme. Könnte es sein, dass es mit Gott manchmal so ist? Und dann drehen wir die Kiste ab? Nee, da fahre ich lieber so, wie ich es kenne. Also die Frage ist, wie gehen wir mit unserem Leben um und wie entscheiden wir uns für bestimmte Dinge? Wie haben wir Zugriff auf diese Navigation Gottes? Wie wird das Wirklichkeit, dass wir die Stimme hören, dass wir das wissen? Wo ist diese Weisheit und dieses Verständnis versteckt? Eben nicht auf der CD, die wir auflegen können. Ich habe zwar eine Bibel-CD, aber das meine ich jetzt nicht. Nicht diese CD, die wir einschieben, wo wir nur auf den Knopf drücken oder noch reden oder noch ein paar umständlich Buchstaben eingeben müssen, um zu sagen, wo wir denn hinwollen. Und dann kriegen wir die Route vorgekaut, nach und nach, und können Gott dann noch sagen, ich hätte gern die schnellste oder die kostengünstigste oder die Sightseeing-Tour oder was weiß ich im Leben. So lässt Gott nun mal nicht mit sich umgehen. Weisheit, von der Gott redet, ist keine menschliche Weisheit. Ich lese Ihnen aus Jakobus 3 einige Verse vor. Wer ist weise und verständig unter euch? Er zeige aus seinem guten Wandel, aus dem guten Wandel seine Werke in Sanftmut der Weisheit. Wenn ihr aber bittere Eifersucht und Eigennutz in eurem Herzen habt, so rühmt euch nicht und lügt nicht gegen die Wahrheit. Dies ist nicht die Weisheit, die von oben herabkommt. Jetzt kommt eine dreifache Beschreibung. Sondern eine irdische, sinnliche, teuflische. Ich denke eher, es sind drei verschiedene Richtungen beschrieben. Und sie hängen eng zusammen. In dem Moment, wo ich nicht mehr Gottes Weisheit in Anspruch nehme, bin ich auf der falschen Seite. Und richte mich schlussendlich nach anderen Zielen. Manchmal sind wir überzeugt von unserer Logik, von unserer Intelligenz und meinen da weise zu sein. Von unserer Einschätzung. Manchmal geht es vielleicht sogar noch weiter. Wir lassen uns beeinflussen. Denn wo Eifersucht und Eigennutz ist, da ist Zerrüttung und jede schlechte Tat. Und jetzt kommt die Beschreibung der Weisheit von Gott. Und da können Sie mal schauen, ob Sie die im Internet finden. Die Weisheit von oben aber ist erstens rein, sodann friedvoll, milde, folgsam, voller Barmherzigkeit und guter Früchte, unparteiisch, ungeheuchelt. Da reden wir von Gottes Weisheit. Die Weisheit, die er gibt und welche Früchte sie trägt. Die Weisheit, die Gott schenkt, die Weisheit, Gottes Willen zu tun, die liegt allein in Christus. In ihm liegen alle Schätze verborgen. Es liegt nicht außerhalb der Schatztruhe Christus. Das ist wichtig. Und so denken wir normalerweise nicht. Möchte ich uns unterstellen. Wir wissen, dass da die schlussendliche Weisheit zu finden ist. Aber manchmal graben wir vielleicht im Regal daneben. Weil die Schatztruhe vielleicht zu anstrengend zum Umdrängen ist. Ich weiß nicht. Die Weisheit, Gottes Willen zu tun, liegt allein in Christus. Natürliche irdische Zusammenhänge erkennen, das kann der Mensch in begrenztem Maß, auch wenn er sich immer wieder korrigieren muss, erst die große Erfindung und ein paar Jahre später, naja, da war der Stand der Dinge noch nicht so weit und jetzt wissen wir das besser. Aber es gibt auch tolle Dinge, die erfunden worden sind. Dass ich leise sprechen kann und Sie hören, das ist eine gute Erfindung. Echte Weisheit aber, die wir brauchen, um in unserem Leben die richtigen Entscheidungen zu treffen und die Kraft zu haben, das Richtige zu tun, diese Weisheit kann nur Gott geben. Und die gibt er nicht an Jesus Christus vorbei. Alles, was Sie brauchen, um Gottes Willen zu tun, liegt in Christus und nicht nebendran. Alles, was Sie brauchen, um Gottes Willen zu tun, liegt in Christus und nirgendwo anders. Weil alle Weisheit bei ihm ist. Nicht nur ein Teil der Weisheit ist in ihm verborgen, sondern echte Weisheit ist bei Christus. Und das ist nicht der Trend heute. Wir sammeln alles, was wir finden können. Wo wir Lücken haben, bitten wir auf Christus, uns zu helfen. Wie kommen wir nun hin an diese verborgene Weisheit? Aus dem Kolosserbrief, aus dem gleichen Brief, wo unsere Jahreslosung steht, heißt es in Kapitel 1, Vers 9, deshalb hören auch wir nicht auf von dem Tag an, da wir es gehört haben, für euch zu beten und zu bitten, dass ihr mit der Erkenntnis seines Willens erfüllt werdet, in aller Weisheit und geistlichem Verständnis. Es braucht Gebet, um weise zu werden. Die Weisheit ist nur in Christus und es braucht Gebet. Und nochmal aus dem Jakobusbrief, Kapitel 1, Abvers 5. Wenn aber jemand von euch Weisheit mangelt, Sie kennen das? So bitte er Gott, der allen willig gibt und keine Vorwürfe macht, und sie wird ihm gegeben werden. Schön. Ich bete, Gott gibt. Das ist ja fast so wie Navigationsgerät im Auto. Aber da steckt noch was dahinter. Der Satz oder der Gedanke ist noch nicht zu Ende. Das heißt nämlich weiter in Vers 6, er bitte aber im Glauben, ohne irgend zu zweifeln. Sie kennen den Satz vielleicht auch. Wenn man Gott um Weisheit bittet, sagt er will sie geben. Aber wir sollen im Glauben bitten, ohne zu zweifeln. Heißt dieses im Glauben bitten, dass ich dann innerlich auch so bin, dass ich ganz sicher bin, dass Gott das jetzt gibt? Kennen Sie das? Ich bete jetzt und jetzt brauche ich das Vertrauen. Und wenn ich innerlich keinen Zweifel mehr habe, dass Gott mir das gibt, dann passiert das auch. Also je stärker ich das denke, desto deutlicher wird das. Ich denke, dass es gemeint ist. Es geht so weiter. Er bitte im Glauben, ohne irgend zu zweifeln, denn der Zweifel gleicht eine Meereswoge, die vom Wind bewegt und hin und her getrieben wird. Lass uns von anderen Dingen dann bewegen. Der Glaube ist das Vertrauen in Gott. Und der Glaube bei Gott schließt ein den Gehorsam gegenüber Gott. Das heißt, wenn wir um Weisheit beten, da gehört es nicht nur dazu, dass wir beten, sondern dass wir, wenn wir beten, bereit sind, dem, was Gott uns sagt, auch zu folgen. Andersrum, wenn wir meinen, ich höre mir das mal an, was Gott dazu zu sagen hat, und dann schreibe ich mir das auf ein Karteikärtchen, dann hören wir es zu meinem Nachbar und meine Eltern und mein Steuerberater und sonst noch, wer dazu zu sagen hat, und dann überlege ich mir mal, was ich tue. Da sind wir auf einmal die Instanz und wir hören Gottes Meinung an. Und dann sagt Gott, nee, so nicht. Wenn ich rede, dann will ich, dass du mich fragst in der Haltung, dass du tust, was ich will, egal was kommt. So sieht das, glaube ich, aus mit Gott. Das sehen wir immer wieder in der Bibel, dass Gott sagt, nee, so nicht. Wenn du nicht in der Haltung zu mir kommst, bereit zu sein, mit mir zu gehen, dann fang gar nicht an zu beten. Dann bete erstmal dafür, dass dein Herz richtig wird. Also, das ist eine wichtige Frage, weil es nicht noch eine Meinung ist. Und wenn sie mir gefällt, tue ich sie. Und wenn sie mir nicht so passt, tue ich sie nicht. Es ist kein Wunder, ich wage das zu behaupten, dass eine ganze Menge Leute in bestimmten Situationen Gottes Reden nicht mehr hören in seinem Wort durch seinen Geist, weil sie gar nicht mit der Bereitschaft kommen, das auch zu tun, sondern einfach nur mal hören wollen, ob das auch im Bereich des für sie Denkbaren liegt, was Gott denn da vielleicht von ihnen möchte. Und wenn nicht, dann machen wir es doch anders. Da ist keiner von uns ausgeschlossen, denn wir sind normalerweise so. Wir möchten entscheiden, was wir tun, nicht die Entscheidung nur annehmen. Und das ist, denke ich, auch nochmal wieder so ein Ding, was man heute gerne so lebt. Was vielleicht manchen leichter fiel, die gewohnt waren, sich unterzuordnen unter Autoritäten. Wenn wir selbst der Chef sind, möglichst immer. Wer glaubt, weiß um seine völlige Abhängigkeit von Jesus Christus. Glauben heißt, Jesus zu vertrauen und nicht falsches Selbstvertrauen zu haben in die eigene Weisheit, in die eigene Entscheidungsfähigkeit. Ich lese nochmal die Verse vor, die wir vorhin in der Schriftlesung gehört haben. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Nicht aus Werken, damit sich niemand rühme, sich niemand was einbildet. Denn wir sind sein Gebilde, in Christus geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir in ihn wandeln sollen. Nochmal der erste Teil. Gott sagt, aus Gnade seid ihr gerettet. Und dieses Prinzip, aus Gnaden sind wir gerettet, das setzt sich in unserem Leben durch. Wir sind nicht aus Gnaden gerettet und hinterher gucken, wie wir das hinkriegen. Sondern diese Gnade, die brauchen wir genauso zum Leben mit Christus, wie wir sie brauchen, um überhaupt zum Leben zu kommen mit Christus. Und ich glaube, dass wir manchmal die Tendenz haben, oder vielleicht sogar häufig die Tendenz haben, zu so einer Werksgerechtigkeit in unserem Leben. Wer von uns würde schon behaupten, na, ich habe schon was dazu getan, dass Gott mir vergeben hat und dass ich jetzt Christ geworden bin und Kind Gottes? Ich glaube, das wird kaum jemand sagen. Aber wenn es dann darum geht, ja, ich muss schon was dazu tun, dass ich wirklich Gottes Weg gehe. Und Gott will, dass wir gehorsam sind. Aber hier heißt es auch in dem Epheserbrief, dass Gott die Werke schafft, die wir tun. Gott hat schon was vorbereitet. Gott möchte uns nur draufsetzen auf das, was er schon lange mit uns vorhat. Und Gott möchte, dass wir von ihm hören, wo er uns draufsetzen will, sodass wir in die richtige Richtung reiten oder das richtige Pferd nehmen. Wir können ganz schnell zur Selbstgerechtigkeit kommen oder zu so einer Selbstmacherart kommen. An dem Punkt, wo wir meinen, nachdem wir jetzt Christen sind und die Bekehrung ist erfolgt, jetzt müssen wir mal machen. Wir können auch immer nichts machen. Wir laufen voll vor die Wand, wenn wir meinen, wir können was machen. Vielleicht denken die Menschen das nicht. Vielleicht denken die Menschen, Mensch, ist der erfolgreich? Ist der toll? Und nach anderen Maßstäben sind wir wahnsinnig weise. Es gibt ja die andere Weisheit. Aber diese andere Weisheit, so heißt es im Korintherbrief, ist Torheit vor Gott. Das hat nichts mit Fußball zu tun. Es ist Dummheit vor Gott. Ich sage jetzt manche Sätze schon immer mal wieder anders, ein bisschen wieder und nochmal. Aber ich glaube, wir sind total geprägt. Und ich glaube, wir haben das ganz schön nötig, um zu Gottes Segen zu kommen. Nicht, dass wir was schaffen, sondern dass wir unsere Abhängigkeit immer wieder neu erkennen, in allen Bereichen unseres Lebens, von Gott her die Weisheit zu nehmen und uns nicht auf uns selbst zu verlassen. Es sind nicht unsere Werke, nicht unsere Schleue, nicht unsere Intelligenz, nicht unser Nachforschen, was uns die Weisheit gibt. Es gibt eine Menge Fakten, die wir sammeln können. Und diese Fakten, die sollen wir sogar sammeln und zu unserem weisen Entschluss heranziehen. Wenn Sie sich ein Auto kaufen, um ein Beispiel zu geben, sammeln Sie alle Fakten über PS, über die Ausrüstung, über alles, was da gut ist und was da nicht so gut ist. Aber die Entscheidung, ob Sie das Auto kaufen, hängt nicht von dem Vertreter ab und nicht von den Daten, die da drin stehen. Die Weisheit, die Sie brauchen, auch bei sowas lapidar Menschlichem, wie wir vielleicht sagen, da möchte Gott mitmischen, weil er unsere Gedanken, weil er seine Gedanken über uns hat. Und bei uns lieben Deutschen macht ein Auto ja eine Menge aus im Leben. Welches Haus Sie kaufen, welchen Partner Sie wählen, wie Sie mit Ihren Kindern umgehen. Wir können Fakten sammeln und sie zu einem weisen Entschluss heranziehen. Aber für die Entscheidung selbst brauchen wir Gottes Gnade. Der, der uns durch und durch kennt, muss uns sagen, wo es lang geht. Der, der die Zukunft kennt und der, der seine Pläne kennt, sagt uns, was ist. Sie können sich das schönste Haus aussuchen, was Sie kaufen möchten. Ich bleibe mal bei so einem Beispiel, was für mich keine Rolle spielt, vielleicht für Sie auch nicht. Sie können sich das schönste Haus kaufen zum absoluten Schnäppchenpreis. Und alles sieht menschlich so toll aus. Ist auch okay, vielleicht will Gott das so. Aber Gott weiß, wann die nächste Überschwemmung kommt und Gott weiß, wo das nächste Erdbeben ist, um mal so platt zu sein. Was wissen Sie denn davon? Wie viele schöne Häuser und Villen hat es denn die letzten Wochen umgeweht und umgebrannt und umgemacht? Das kann man doch jeden Tag sehen. Haben Sie nicht auch schon erlebt, dass eine Entscheidung so richtig hundertprozentig aussah? Und im Rückblick war es Unsinn. Weil menschliche Weisheit uns sagte, das ist top. Manchmal ist das so. Ich möchte nicht dagegen reden, nicht, dass Sie mich missverstehen. Wir sollen auch das Denken tun. Aber die Entscheidung, die wir fällen, muss immer abhängig sein von Gott und seiner Weisheit. Brauchen wir zu einem Leben mit Jesus Christus, brauchen wir zu einem glücklichen, gesegneten, fröhlichen Leben andere Quellen als Jesus Christus? Das ist eine Frage an Sie. Brauchen wir das? Die Lösung auf diese Frage ist die Losung, die wir haben. Alle Schätze der Weisheit, des Verständnisses und der Erkenntnis sind in Christus. Gott hat gesagt, das ist nichts ausgenommen. Wir dürfen weiterdenken und um Weisheit bitten, um herauszufinden, wie sich das in unserem Leben widerspiegelt. Aber das ist das Grundsätzliche. Da geht kein Weg dran vorbei. Nur in Christus, nur in dieser Schatztruhe. Und wer ist nicht gern bei einer Schatztruhe und guckt mal. Zum Schluss ein Beispiel aus dem Alten Testament und ein Psalm aus dem Alten Testament. Israel war in der Klemme. Und Israel dachte, wir tun was Weises. Und sie verbündeten sich mit den Ägyptern. Und sie suchten Hilfe bei den Ägyptern. Aber das waren die falschen Verbündeten. Gott hatte gesagt, er würde Israel beschützen. Aber sie meinten, sie bräuchten die Ägypter zum Schutz. Und weil sie den Schutz woanders suchen, hat Gott sie mit den Ägyptern allein gelassen. Und Israel ist abgesoffen. Wir sollen uns mit unserer Hilfe auf der Suche nach Hilfe an unseren Herrn wenden. Ich möchte zum Abschluss diesen Psalm 121 davon die ersten drei Verse lesen. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Er wird nicht zulassen, dass dein Fuß wanke. Dein Hüter schlummert nicht. Wollen wir miteinander beten? Ich bitte Sie dazu aufzustehen. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen dafür, dass du nicht schläfst. Ich danke dir, dass wir in dir die Weisheit und das Verständnis für die Dinge, die Einsicht haben dürfen, erkennen dürfen, wo es in unserem Leben lang gehen soll. Du hast uns gesagt, dass wir Fakten sammeln dürfen und sollen. Aber du erhebst den Anspruch, den absoluten Anspruch darauf, dass die Entscheidungen, die wir fällen, von dir kommen. Und nur dann willst du uns die Kraft geben, das durchzuziehen und durchzuhalten. Jesus, du weißt, wie wir in den letzten Jahren, auch im letzten Jahr, unser Leben gelebt haben. Du weißt, wo wir schuldig an dir geworden sind, weil wir meinten, schlau genug zu sein. Ich bitte dich um Vergebung für mich. Ich denke, wir bitten alle dich um Vergebung. Und ich möchte dich darum bitten, dass du unser Herz ausrichtest auf dich. Dass diese Jahreslosung nicht nur eine Jahreslosung ist, die in irgendeinem Losungsbuch steht, sondern dass sie unsere Losung ist für unser Jahr, für unser Leben. Dass sie die Lösung ist für die Probleme, die wir angehen wollen. Dass wir in dir suchen. Auch wenn nicht alles auf dem Tisch liegt. Wenn du möchtest, dass wir in dieser Schatztruhe wühlen und graben. Herr, du hast uns nicht versprochen, wie ein Navigationsgerät immer plopp zu sagen, was dran ist, wo es rechts und links geht. Manchmal möchtest du, dass wir anhalten, auf den Parkplatz fahren, die Karte rausnehmen, neu nachdenken, beten, dich suchen und deinen Willen suchen. Ich möchte dich bitten, dass du uns hilfst, in diesem neuen Jahr, was vor uns liegt, die Ruhe und die Muße dazu zu nehmen, uns nicht von der Hektik wegtreiben zu lassen, die Ruhe mit dir zu nehmen, unseren Sabbat mit dir täglich zu haben. Für eine Zeit lang, um ganz konkret und bewusst deinen Willen zu suchen. Wir danken dir, dass du gesagt hast, dass du die Weisheit gibst. Die Weisheit zu lieben, in Kleinigkeiten und in den großen Dingen. Und wir bitten dich, dass du uns hilfst, uns da ganz ranzugeben, uns von dir abhängig zu machen, jeden Tag neu. Als Gemeinde, als Familien, als Einzelne. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, das auszuleben, wozu du hier die Verheißung gibst. Danke, dass du es so gut mit uns meinst. Wir bitten dich um deinen Segen, nicht nur für diesen Tag, sondern für das Jahr, was vor uns liegt. Wenn wir heute Abend im kleineren Kreise oder im größeren, vielleicht allein, in dieses neue Jahr hineingehen, dann hilf uns das, in dieser Abhängigkeit von dir zu tun, in dem Wissen, dass du unser Herr bist und dass du unser guter Gott bist, der Gott, der uns liebt und der mit uns nur das Beste vorhat und uns zu diesem Besten leiten und führen will und uns darin segnen will. Ich bitte dich, dass du uns hilfst, deine Hand nicht loszulassen. Danke, dass du uns nicht loslässt. Amen.